Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAYO Podcasts Health Up Your Life. Mein Name ist Mira und ich freue mich, dass ich hier wieder beisammen bin mit der lieben Samira und der lieben Petra und wir heute wieder die Möglichkeit haben, etwas Gesundheit in die Welt zu bringen, zumindest über ein paar Tipps und ein bisschen Wissen. Das, was wir hier in diesem Podcast besprechen, kannst du nutzen für deine Gesundheit, aber auch um vielleicht den ein oder anderen Tipp in deinem Umfeld loszuwerden und damit Gesundheit zu stiften. Das ist am Ende auch unsere Vision, denn wir zu dritt, wir wollen ganzheitliche Gesundheit anfassbar machen. Wir wollen dich informieren und begleiten auf deinem individuellen Weg in die Gesundheit zurück oder auch im Bereich Präventivmedizin in Anführungsstrichen, dass du hier lernst, wie Gesundheit funktioniert. Und heute geht es um das Thema Diabetes, denn vielleicht hast du dich auch schon mal gefragt, Diabetes, das ist doch diese Krankheit, die Zuckerkrankheit, vor allem übergewichtige Leute und auch eher so die älteren Menschen, die das betrifft. Aber dass es da auch ganz andere Typen gibt, nämlich dass es auch junge und auch schlanke Menschen betreffen kann, das wollen wir heute mal besprechen, was es eigentlich damit auf sich hat mit dieser Zuckerkrankheit. Damit herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
Also ich glaube,
Hallihallo.
Hallo, genau, das habe ich ganz vergessen, weil ich wollte sofort einsteigen.
Ganz motiviert.
Das ist ein Thema, das mich wirklich sehr beschäftigt, weil viele, viele, viele Menschen daran erkrankt sind. Auf der einen Seite, also man spricht von offiziellen Zahlen, dass 10 Millionen Deutsche an Diabetes leiden. Dunkelziffer ist nicht dabei eingerechnet und vor allen Dingen gibt es eine Sache, die ich jetzt loswerden möchte, dass Diabetes eine absolute hausgemachte Erkrankung ist und das wissen die allerwenigsten.
Das heißt also nicht mehr vererbt und meine Mutter hatte auch schon oder die Oma.
Genau, ist ja wie bei vielen Sachen, dass es immer so heißt, dass in der Familie die Erkrankung schon da sei, aber das kann sein, man hat vielleicht eine Disposition, aber ob man das dann wirklich bekommt oder nicht, hat auf jeden Fall was mit der Art und Weise, wie man lebt, zu tun. Also der Lifestyle ist hier ganz ausschlaggebend und deswegen finde ich das auch so spannend, dass wir heute dieses Thema besprechen. Also zum einen, weil so ein richtiger Diabetes, der entwickelt sich im Laufe von Jahren und Jahrzehnten. Dem vorangeht immer so eine Insulinresistenz, also dass die Zellen überhaupt nicht mehr auf das Insulin reagieren, dass tatsächlich dann Zucker oder aber auch Proteine in die Zelle bringt, sondern dass die immer, ja, dass die gar nicht mehr die Türen aufmachen und dass dadurch schon eben mehr Zucker und mehr Proteine außerhalb der Zelle ist und da schon einfach der Anfang des Unheils beginnt. Und das spürt man nicht unbedingt, weil der Körper ist ja, wir wissen es schon, relativ genügsam und fängt erst an, sich dann wirklich mit der Sprache des inneren Arztes zu melden, wenn es dann halt doch ein bisschen gefährlicher wird, ne? Und deswegen gucken wir da jetzt mal ein bisschen genauer hin bei dem Thema Diabetes. Was glaubt ihr eigentlich, ihr zwei, was ist denn der Hauptgrund, warum Menschen eine Zuckerkrankheit kriegen? Weil das ist ja die Übersetzung.
Fangfrage. Also wahrscheinlich nicht, weil sie zu viel Zucker essen. Wobei das wahrscheinlich auch nicht förderlich ist. Na, ich habe ein bisschen Vorwissen, weil ich habe meine Bachelorarbeit in Gesundheitspsychologie geschrieben und mein Thema war Diabetes Typ 2 und eine pflanzliche Ernährung.
Wow.
Genau, deswegen ist es auch schon ein paar Jährchen her tatsächlich. Aber wenn ich mich noch richtig erinnere, war da ein enormer Zusammenhang. Das heißt, zu viel an tierischen Eiweißen, tierischen Produkten, tierischen Fetten führt dazu, dass wir einen Diabetes Typ 2 wohl bemerkt entwickeln können.
Genau, vielleicht bevor wir da jetzt einsteigen, was du sagst, weil das wird nämlich jetzt gerade ganz spannend. Es gibt auch noch den Typ 1 Diabetes. Das ist eine sogenannte Autoimmunerkrankung und diesen Typ 1 Diabetes bekommen meistens junge Leute, Und es sind 10% insgesamt der gesamten Diabetiker, die diesen Typ 1 Diabetes haben. Lange Zeit hat man gesagt, man weiß nicht, wo das herkommt. Mittlerweile wird schon sehr, sehr genau hingeschaut und man mutmaßt, dass es etwas mit einem erhöhten Milchproduktkonsum zu tun haben kann. Und die Wahrscheinlichkeit wird immer größer, dass das der ausschlaggebende Grund ist. Und man hat auch beobachtet, dass selbst beim Diabetes Typ 1, der ja eine Autoimmunerkrankung ist und man davon ausgeht, dass die Bauchspeicheldrüse überhaupt nicht mehr in der Lage ist, irgendwie nur noch Insulin herzustellen, dass auch die sich wieder in bestimmtem Maße erholen kann. Und gerade je früher diese Menschen, die an Diabetes Typ 1 erkranken, die Ernährung umstellen, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht auch aus diesem Typ 1 Diabetes herauskommen. Und das finde ich schon ganz schön spannend. Und deswegen wollte ich das auf jeden Fall mal kurz angesprochen haben, weil das heißt immer, Typ 1 ist nicht heilbar. Aber je länger man den schon hat, umso schwieriger wird es dann auch tatsächlich.
Mhm. Ja. Ich habe auch noch so eine kleine Idee in meinem Kopf, denn ganz am Anfang haben wir ja gesagt, dass viele Menschen glauben, dass Krankheiten und auch Diabetes vielleicht vererbt wurden. Und dann hatte Petra ja gesagt, dass man die Disposition dazu natürlich genetisch irgendwo findet, zu bestimmten Krankheiten oder auch Dingen, die einem, ja, also wir sehen ja auch uns irgendwie ähnlich. Also da gibt es ja schon Gene, die eine Rolle spielen. Und die Epigenetik, also auch ein ganz spannendes Feld, wenn du das noch nie gehört hast, jetzt als Zuhörer, dann solltest du dich unbedingt mal damit beschäftigen, weil es ist sehr, sehr spannend und das ist am Ende auch die Basis eines ganz entscheidenden Arguments, denn das, was Petra eben mit den Milchprodukten gesagt hat, macht bei mir total Klick, denn wenn ich eine Prädisposition habe genetisch, dass ich zum Beispiel an Diabetes Typ 1 erkranke als Autoimmunerkrankung und ich fütter meine Zellen und meine Gene oder ich reagiere dann mit dieser Prädisposition natürlich auch ganz anders stark auf den Einfluss von tierischen Eiweißen und den Einfluss von Milchprodukten. Das heißt, man muss sich auch immer so ein bisschen diesen Zusammenhang klar machen, dass es nicht per se darum geht, dass wir haben alle eine gute Chance, wenn wir die Milchprodukte einfach weglassen. Aber es gibt Menschen, die werden dadurch noch krasser getriggert, weil sie schon die Prädisposition haben. Und das macht bei mir dann immer so Klick, wenn ich dann diese Zusammenhänge so höre. Und vielleicht macht das ja bei dir dann auch Sinn. Sorry, ich musste das jetzt noch mal kurz loswerden. Weil es macht wirklich Sinn, sich Krankheiten unter diesem Aspekt anzuschauen. Und ich glaube, unser Podcast und auch das Wissen, was wir hier verbreiten wollen, basiert ja auch auf der Annahme, dass wir über unseren Lifestyle, also unseren Lebensstil, so wie wir uns ernähren, bewegen und so wie wir unsere Psyche im Griff haben oder auch uns damit beschäftigen, dass das die Bausteine dafür sind, gesund zu sein. Und wir darüber alle Zügel in der Hand haben, das wieder in die Hand zu nehmen. Und ich glaube, beim Thema Diabetes ist das nicht anders, dass wir da kurz oder lang auf die Ernährung kommen, auf die Bewegung und am Ende auch auf die Psyche. Was meint ihr?
Definitiv. Und wo du jetzt gerade schon mal die Epigenetik angesprochen hast, es ist so, dass man davon ausgeht, dass ungefähr 90% der Gene, die wir haben, wir durch unseren Lebensstil beeinflussen können. Vielleicht sind sogar mehr, also man spricht auch manchmal von 95%, also man hat sich da noch nicht festgelegt, das kann ich dann also auch nicht machen, aber es ist egal, das ist eine Riesenmenge, die wir mit unserem Lifestyle tatsächlich aktivieren können oder auch bremsen können. Und deswegen war das ein ganz wichtiger Hinweis von dir, Mira, dass wir tatsächlich einfach unser Leben fast vollständig in unserer Hand haben. Und so ist es eben beim Zucker auch. Also angefangen, wie gesagt, ich wollte unbedingt diesen Diabetes Typ 1 zumindest kurz ansprechen, weil halt 10% der Gesamtdiabetiker das eben hat, aber da auch die eine Chance haben, je früher, umso besser anzufangen. Und dass diese Krankheit auch in Richtung wieder Produktionsfähigkeit von Insulin tatsächlich passieren kann. Aber jetzt lasst uns doch nochmal zurückkommen zu diesem Typ-2-Diabetes, weil das ist eine Krankheit, die weltweit unglaublich um sich greift. Und die meisten Leute, die denken ja, ich esse zu viel Zucker. Und damit haben sie ja auch recht. Also es hat wirklich auch damit was zu tun, weil der Zuckerkonsum ist in den letzten 100 Jahren um das Zehnfache gestiegen. Und in den letzten Jahrzehnten liegt der Zuckerkonsum jährlich bei 36 Kilogramm pro Mensch.
Pro Person?
Ja, jährlich 36 Kilogramm Zucker pro Person.
Und wenn ich überlege, so viel.
Ja, überleg mal, also ich esse ja so gut wie kein Zucker, ihr auch nicht. Also was heißt es denn, dass die Menschen extrem viel Zucker zu sich nehmen, aber insbesondere in Form natürlich von Fertigprodukten und so weiter und so fort und ja, süßen Riegeln und kleinen Snacks und. Und deswegen denkt man ja auch, dass Zucker für die Zuckerkrankheit verantwortlich ist. Aber, und das wird jetzt ganz, ganz wichtig, was die allerwenigsten wissen, ist, dass Insulin auch notwendig ist, um Eiweiße zu transportieren in den Körper. Das heißt also auch die Art und Weise und ob wir zu viel Eiweiße nehmen, hat was mit dem Entstehen von Blutzucker zu tun. Aber was am allerwichtigsten ist, ist, dass Fett ganz viel mit Blutzucker zu tun hat. Und zwar insbesondere das gesättigte Fett. Und wo kommt das gesättigte Fett her? In den meisten Fällen?
Ja, vom Fleisch.
Ja. Genau, Fleisch, Wurst, Käse. Milchprodukte. Ganz genau, und Milch. Und deswegen ist es, wenn man es einfach zusammenfassen würde, würde ich jetzt sagen, eine rein pflanzlich basierte, vollwertige Ernährung, indem man auch darauf achtet, dass man keine oder ganz wenig gesättigte Fette zu sich nimmt, ist die beste Möglichkeit, dem Diabetes vorzubeugen. Und wenn man das hat, auch da wieder rauszukommen. Und deswegen für diejenigen, die ganz am Anfang von so einem Diabetes jetzt stehen, die sollen sofort anfangen, tatsächlich die Ernährung umzustellen. Und dann brauchen die nicht in diesen ganzen Ablauf dieser Diabeteserkrankung zu kommen, weil die ist wirklich sehr unschön, weil tatsächlich, wenn man zu viel Zucker im Blut hat oder aber auch zu viel Fett oder aber auch zu viel Eiweiße, dann macht es was mit unseren Gefäßen und die Zuckerkrankheit macht die Gefäße kaputt. Menschen erblinden, Menschen verlieren Gliedmaßen deswegen, also und die Nieren gehen kaputt. Zusätzlich kommt noch, dass zuckerkranke Menschen vermehrt an Krebs erkranken und so weiter. Also deswegen, wer es hat, bitte am besten sofort die Ernährung tatsächlich umstellen und natürlich auch, was ganz wichtig ist in dem Zusammenhang, sich zu bewegen, weil Bewegung verbraucht Zucker, verbraucht aber auch die anderen Makronährstoffe. Und von daher hat man da nicht so viel und dieses Zuckerproblem ist damit tatsächlich beseitigt. Es ist so einfach und es gibt unglaublich tolle Forschungsergebnisse dazu. Deswegen kann ich einfach nur sagen, machen.
Wie sieht es denn dann aus mit Kohlenhydraten? Weil das ist ja dann auch Zucker, der verarbeitet wird und ich glaube, viele denken auch, dass sie wenig Kohlenhydrate dann essen dürfen, wenig Brot, wenig Pasta, Kartoffeln und so weiter und so fort und dann eher auf so eine Low-Carb-Diät gehen und mehr tierische Produkte wahrscheinlich dann auch mehr Fleisch zu sich nehmen.
Also vielleicht, um sich da mal so ein bisschen am Anfang mit auseinanderzusetzen, kann man gucken, dass man vielleicht erstmal etwas weniger an Kohlenhydraten zu sich nimmt, aber generell gilt auch bei der Therapie von Zuckerkrankheiten, dass man eben 55-65% Kohlenhydrate zu sich nimmt. Allerdings natürlich eben kein Weißmehl und also nicht in Form von Zucker, sondern in Form von Stärke, zum Beispiel auch durchaus Kartoffeln oder Vollkornbrot. Das kann man tatsächlich alles essen, Und das schadet dann den Menschen gar nicht, weil es hat ja auch damit was zu tun, wie schnell so ein Blutzuckerspiegel dann letzten Endes auch anflotet im Körper und wie schnell der dann eben wieder absinkt, weil dann wird wieder mehr Hunger signalisiert und dann isst man wieder ganz schnell. Also es ist ein Teufelskreislauf, aus dem man raus muss, und das kann man nur, indem man die Ernährung tatsächlich verändert, und zwar grundlegend.
Das heißt, man kann eine Diabetes-Diagnose umdrehen und man kann sie selbst heilen? Fragezeichen.
Wir Ärzte dürfen ja nicht sagen, dass eine Krankheit geheilt ist, gerade bei solchen Krankheiten, von denen man glaubt, dass es eben nicht heilbar sei, wie das auch noch ganz, ganz viele denken bei Diabetes. Deswegen sage ich jetzt, man kann sich auf den Heilungsweg begeben und man sollte dann einfach unglaublich froh sein, wenn plötzlich die ganzen Blutzuckerwerte, HbA1-Werte, die Fettwerte, die Leberwerte, wenn die dann wieder normal sind, weil das ist einfach ein Zeichen, dass der Körper sich geheilt hat. Und auch da gilt, je früher man anfängt, die Ernährung umzustellen, umso leichter hat es der Körper auch. Also das müssen wir immer im Kopf behalten. Also sobald der innere Arzt mit uns spricht, tatsächlich aktiv werden und nicht warten, bis dann schon viele Jahre ins Land gegangen sind.
Also würdest du sagen, ein Mensch, der sich gesund ernährt, pflanzlich ernährt, vollwertig ernährt, auch sich regelmäßig bewegt und achtsam mit sich und mit seinem Leben umgeht, reflektiert und eben auch Dinge aufarbeitet, der kann gar nicht Diabetes bekommen.
Richtig, das ist so. Also
krass.
Vielleicht nicht zu 100%.
Also wenn das eine der Zivilisationskrankheiten ist, oder? Ja. Dann ist es so hausgemacht, Wahnsinn.
Ja, aber ich finde sowieso, Zivilisationskrankheiten, das sagt es doch eigentlich schon, so wie wir leben, das sind die Krankheiten, die daraus resultieren. Und Zuckerkrankheit ist so das typischste Beispiel eben für so eine Zivilisationskrankheit. Und das ist der absolute Wahnsinn, dass da nicht mehr darüber aufgeklärt wird, was die Leute machen können. Und deswegen tun wir das ja hier, weil als Prävention jetzt sofort anzufangen, damit man eben keinen Diabetes bekommt, das ist das Allerbeste, was wir tun können. Und dann, wenn wir es haben, eben auch, dann kann auch so ein Diabetes wieder umkehrbar sein. Weil beim Diabetes Typ 2 ist es einfach so, dass die Bauchspeicheldrüse, die ist müde. Die sagt, meine Güte, was habe ich mein Leben lang geschafft? Bei dieser Insulinresistenz, ich habe so viel Insulin immer produziert, damit wenigstens ein bisschen was in die Zellen kommt, dass Energie produziert wurde, aber ich kann einfach nicht mehr. Und es ist so eine Ermüdung der Bauchspeicheldrüse. Aber wenn wir der Bauchspeicheldrüse erstmal wieder die richtige Ernährung geben und ihr auch signalisieren, hey, Bauchspeicheldrüse, du brauchst gar nicht mehr so viel zu arbeiten, weil ich habe es kapiert, dass ich dich überfordert habe. Ich sage euch, diese Bauchspeicheldrüse, die ist so froh, die macht Luftsprünge. Und wenn sie Luftsprünge macht, dann macht sie auch wieder Insulin. Und das ist so toll, dass man das sehen kann. Menschen, die schon Insulin spritzen, weil sie eben einen Blutzucker haben, dass die Ernährung umstellen, dann anfangen, weniger Insulin zu spritzen, weil nämlich die Bauchspeicheldrüse wieder anfängt, selbst zu produzieren und mehr zu produzieren. Es ist traumhaft. Es ist einfach nur gut und es funktioniert.
Ich habe auch erlebt, dass viele Frauen, weil es jetzt einfach mein Umfeld betrifft, vor allem in der Schwangerschaft ja auch so einen Test machen müssen, ne? Schwangerschaftsdiabetes. Und ich habe gehört, also das ist jetzt natürlich, ich habe gehört Aussage, dass auch so eine Diabeteserkrankung vor allem auch ihre Startlöcher in einer Schwangerschaft bilden kann. Also sozusagen der Ursprung dann mit der Schwangerschaft gelegt ist und am Ende man eben darunter leidet.
was.
Könnt ihr euch noch an den Podcast erinnern, dass wir irgendwann mal auch darüber gesprochen haben und ich habe gesagt, dass die Frauen, die schwanger sind, es gibt immer noch Frauen, die denken, wow, das ist jetzt mein Freifahrtschein, dass ich alles essen kann, was ich will und egal, was es ist. Und es ist tatsächlich so, gerade die Frauen, die extrem viel zunehmen in der Schwangerschaft, die haben natürlich auch ein Problem oder können ein Problem mit Diabetes kriegen. Jetzt hat vielleicht auch die Mutter oder die Oma schon das gehabt. Also es ist eine Disposition da und dann essen die dementsprechend. Und dann kann natürlich in der Schwangerschaft ein Schwangerschaftsdiabetes entstehen. Und die entstehen immer öfters. Und ein Schwangerschaftsdiabetes ist im Übrigen dann die Disposition natürlich auch für das Baby. Und das Spannende ist bei Schwangerschaftsdiabetes-Babys, die dann geboren werden, das sind meistens diese Big Babies, die einfach viele, viele Kilos haben, was überhaupt nicht sein soll. Das heißt,
ich hatte auch viele Kilos und ich war, ich habe keinen Diabetes.
Ja, das ist ja auch gut so. Ich meine, du ernährst dich ja auch so. Ich habe keine Ahnung, ob da irgendeine Disposition da ist, ob in der Familie schon mal Diabetes bei euch war oder nicht. Aber du ernährst dich gut und ich glaube kaum, dass du einen Diabetes kriegst. Das ist auch ganz spannend, weil das kann man ja verfolgen, dass Menschen, die sich gut ernähren, viel, viel weniger eben genau von diesen Krankheiten bekommen. Ja, und deswegen, die Schwangeren, also, was müssen die Schwangeren unbedingt machen? Sich gut ernähren.
Ich denke auch. Und nicht für zwei oder drei gefühlt essen.
Ja, das ist auch immer schwierig. Wir geben an der Stelle eine kleine Preview. Wir haben nämlich schon so ein paar Themen geplant für die Zukunft und wir wollen auch mal ganz dringend über eine vegane Ernährung in der Schwangerschaft oder auch eine vegane Kinderernährung sprechen. Also wenn dich dieses Thema interessiert, dann solltest du auf jeden Fall unseren Podcast regelmäßig hören, denn in Zukunft wird eine solche Folge veröffentlicht werden, wo wir einfach über dieses Thema auch mal sprechen, ganz konkret. Wie ist das eigentlich in der Schwangerschaft, sich vegan zu ernähren? Das wird ja sehr kontrovers diskutiert. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Meinungsverschiedenheiten gerade. Und deswegen als kleine Preview, es lohnt sich, dran zu bleiben bei unserem Podcast.
Am besten direkt den Podcast abonnieren und oder auf Instagram uns folgen unter fayo_official, weil da verpasst du nämlich gar nichts mehr. Das ist gut.
Perfekt. Also, genau. Ihr habt ganz viel gelernt, glaube ich jetzt auch. Also wirklich.
Also zu viel Zucker und schnelle Zucker, zu viel tierische Eiweiße, zu viel tierische gesättigte Fettsäuren, Fette führt zu Übergewicht, was wiederum zu einer Insulinresistenz führt.
Richtig? Die Insulinresistenz führt zum Alterszucker, der gar kein Alterszucker ist, weil es gibt Kinder, die sind 6, 7 Jahre, die schon diesen Alterszucker haben.
Was müsste eigentlich, wie müsste es eigentlich heißen? Lebensstilzucker oder sowas.
Ja,
definitiv. Haushaltszucker. Haushaltszucker, weil es hausgemacht.
Ja, Haushaltszucker.
Macht Sinn.
Das macht Sinn.
Okay, vielleicht nochmal kurz in der Zusammenfassung die Top 5 Tipps. Weil wenn man jetzt zum Beispiel zum Arzt geht und man bekommt die Diagnose, Entschuldigung, aber Sie haben Diabetes Typ 2, ist es wahrscheinlich erstmal ein Schock und man denkt, um Gottes Willen, ich muss für den Rest meines Lebens Insulin spritzen. Ängste kommen auf über, wie du gesagt hast, die Folgeerscheinung. Was kann man und vielleicht sollte man auch in Absprache mit seinem Arzt, wenn man vielleicht auch schon jetzt Insulin spritzt, vielleicht nicht sofort einfach damit aufhören und sich jetzt von heute auf morgen vegan ernähren, sondern das auch in Absprache immer machen. Und also was würdest du empfehlen, wenn das jetzt jemand schon hat oder jetzt gerade die Diagnose bekommt, wie geht man am besten vor?
Man sollte sich einen Arzt suchen, der sich mit Ernährung auskennt. Das ist so das Allerwichtigste und der dann einen auch begleiten kann, weil natürlich nur, weil man jetzt weiß, dass man was dagegen tun kann, heißt es noch lange nicht, dass man die Medikation jetzt sofort absetzt, sondern das macht man Stück für Stück. Aber es geht relativ schnell, das kann ich euch schon sagen, mit dem Absetzen der Medikamente. Und bevor vielleicht ihr euch dann mit einem Arzt auseinandersetzt, der sagt, das ist alles Humbug, solltet ihr ein Buch lesen. Das ist wirklich die Sensation. Und zwar heißt es Dr. Barnards revolutionäre Methode gegen Diabetes. Und die Unterschrift von dem Buch heißt Diabetes heilen ohne Medikamente wissenschaftlich bewiesen. Und da sind so viele Forschungsergebnisse und Studien beschrieben, dann kann als ich das wieder gelesen habe und nochmal nachvollzogen habe, ich verstehe einfach nicht, warum dieses Wissen nicht nach außen gelangt, warum die Leute einfach immer noch mit ihren Broteinheiten rumhantieren müssen und so weiter und so fort. Es ist mir ein absolutes Rätsel, weil in diesem Buch steht wunderbar beschrieben, was in unserem Körper passiert und was wir mit der richtigen Ernährung dagegen machen können. Und es ist ein Heilungsweg, der da aufgeführt wird. Und deswegen einfach schauen auch, ob es einen Arzt gibt, der sich da tatsächlich ein wenig mit auskennt, weil das wäre schon sehr gut. Und ja, das wäre so mein wichtigster Tipp.
Wie sieht es denn aus, vielleicht auch zum Abschluss, wenn man jetzt als Zuhörer denkt, oh, vielleicht, also ich habe jetzt zwar keine Diagnose, aber ich habe schon immer mal gedacht, vielleicht habe ich ja Diabetes. Was sind denn da so Erkennungsmerkmale oder wie kann man das vielleicht ein bisschen einordnen, dass man sich mal testen lassen sollte? Ist es dann auch immer dieser Glukosetest oder
wie? Nee, also es gibt diesen HOMA-Index. Das ist der nüchtern Blutzucker und der nüchtern Insulinwert, der gemessen wird. Und das ist ganz spannend, weil wenn man dann bestimmten Quotienten hat, kann man sehen, ob man gefährdet ist, Diabetes zu kriegen, weil man schon eine Insulinresistenz hat. Das kann man auf jeden Fall schauen lassen. Und dann auch die Leute, die immer wieder diese Heißhungerattacken kriegen, die sagen beispielsweise, ich kann kein Intervallfasten machen, weil ich kriege dann so einen Heißhunger und mir wird's dann so schlecht und ich bekomme dann irgendwie, ja, mir wird's auch übel. Da muss man aufpassen, weil da könnte schon so ein Prädiabetes oder so eine Insulinresistenz auch da sein. Und da sollte man eben diesen HOMA-Index-Test beim Arzt durchführen lassen und kann da schon mal hingucken. Und wenn ihr so ein Gefühl habt, dann auf jeden Fall schon jetzt vorbeugend, also präventiv, die Ernährung umstellen.
Gut,
das heißt. Die Leute, die einen richtigen Diabetes haben oder die schon, ja, die eben schon drin sind, die berichten ganz häufig, dass sie einen unglaublichen Durst haben. Die trinken ganz, ganz viel.
Das habe ich auch schon gehört. Und es gibt tatsächlich auch noch eine andere Form von Diabetes, wo man extrem viel Wasser trinken muss.
Diabetes insipidus heißt
es. Genau.
Ja, hat aber damit gar nichts zu tun.
Aber es geht auch um Wasser trinken.
Ja, ganz genau. Und da wird das antidiuretische Hormon nicht mehr gebildet, also so, dass der Körper im Wasser bleibt. Deswegen verliert der Körper unendlich viel Wasser. Bis zu mehreren Liter am Tag und die Leute trinken und trinken und trinken und trinken.
Ist das auch eine Autoimmunerkrankung oder?
Das ist oftmals nur zeitweise bedingt durch bestimmte Situationen ausgelöst, kann aber dann auch wieder weggehen. Aber dann gibt man dem Patienten ein antidiuretisches Hormon und dann hört es auf und das ist aber meist nur vorübergehend. Aber es hat jetzt mit der Zuckererkrankung nichts zu tun.
Okay. Ich muss jetzt nochmal hier kurz, Ladies, zurückkommen, weil wir haben ja gesagt, wir suchen 5 Tipps konkrete. Zumindest hat die Samira das angeteasert. Also wollen wir mal gucken, ob wir auch zu 5
konkreten machen.
Okay, wir haben ja jetzt die Ernährung besprochen. Wir haben auch schon mal erfahren, wie wir das vielleicht messen lassen können übers Blut, über welche Werte.
Das Buch lesen.
Genau, das Buch lesen. Darüber hinaus. Genau, Intervallfasten gehört für mich auch zur Ernährung dazu.
Also, Bewegung.
Genau, Bewegung. Ich wollte jetzt gerne noch mal ganz kurz auf den Bewegungspart kommen und man kann es wahrscheinlich schon nicht mehr hören, aber ganzheitliche Gesundheit besteht nun mal nicht nur aus Ernährung, sonst wäre es ja nicht ganzheitlich. Also was müssen wir tun? Und das weiß jeder, aber irgendwie muss man da auch wahrscheinlich erstmal den Schweinehund bekämpfen. Man muss sich bewegen und wir müssen Ausdauersport machen, auch vor allem bei einer solchen Erkrankung oder Diagnose, vor allem wenn da auch schon Übergewicht vorhanden ist, ist das ja sowieso das Erste, was man tun sollte. Also schöne Jogging-Einheiten zum Beispiel oder auch, wenn das Wetter jetzt nicht mehr gut wird und man fühlt sich besser, wenn man zu Hause was macht. Es geht einfach darum, den Stoffwechsel in Gang zu bringen und da auch bestimmte Prozesse anzustoßen im Körper, die Ordnungspolizei des Körpers, das Ordnungsamt sozusagen auch zu unterstützen, dass da eben auch Giftstoffe und eben Dinge, die nicht mehr gebraucht werden, abtransportiert werden können und so weiter und so fort. Also es muss einfach bewegt werden. Nur mit der Ernährung kommt man auch an seine Grenzen.
Aber das ganz Wichtige dabei ist gerade bei Diabetes. Normalerweise sagt man ja, Bewegung wichtig oder sinnvoll oder am besten nüchtern. Beim Diabetes ist es zum Beispiel ganz, ganz sinnvoll, abends nach der Abendmahlzeit, also am besten nicht nach 19 Uhr, am besten nach 18 Uhr nichts mehr essen, dass man dann anschließend den Ausdauerpart noch macht, weil dann wird alles verarbeitet, was im Blut ist und von daher, also sprich Zucker, Kohlenhydrate und Fette, je nachdem, was man dann tut, dass eben der Blutzuckerspiegel im in der Nacht nicht so hoch ist und vor allen Dingen, dass nicht ständig Insulin produziert werden muss. Also beim Diabetiker zumindest so gerade in den Anfängen immer nach dem Essen Sport treiben. Das ist das Wichtige dabei.
Okay, wichtiger Tipp. Mhm. Und wahrscheinlich, um von meiner Seite noch was Sinnvolles dazu beizutragen, hat es ja auch ganz, 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 ganz viel mit alten Verhaltensmustern zu tun und eben diesen Bad Habits, also die Angewohnheiten, die eigentlich für den Körper und für den Geist nicht so funktional sind, zu durchbrechen und sich neue Gewohnheiten anzutrainieren. Und das ist wirklich ein Antrainieren, weil neue Gewohnheiten brauchen einfach ihre Zeit, um wirklich sich dann auch zu festigen. Und das ist, glaube ich, auch eine lebenslange Aufgabe. Also da ist keiner, der jetzt auch zuhört, alleine damit. Da haben wir alle unsere kleinen Laster, die wir immer mal wieder kontrollieren müssen, ob wir da noch bei der neuen Gewohnheit sind oder ob sich die alte Gewohnheit schon wieder eingeschlichen hat. Also darauf auch zu achten, das geht ja genau in die Richtung Ernährung und Bewegung, dass man da eben neue Muster, neue Gewohnheiten sich antrainiert beziehungsweise neue Rituale schaffen kann und es so individuell in seinen Alltag integrieren kann, dass es halt für einen auch sinnvoll ist. Ja, nur weil jetzt irgendwie ein Beispiel Sportplan für andere funktioniert, heißt es nicht, dass der für dich dann funktioniert. Also darauf wirklich zu achten, wie sieht deine Lebenssituation aus, dein Alltag aus und was ist für dich halt möglich momentan und da sich halt ranzutasten und Baby-Steps zu machen und nicht aufzugeben vor allem. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man dranbleibt, gerade bei so einer Diagnose.
Ja, und es ist jetzt wirklich auch nicht furchtbar, wenn man zum Beispiel einen kleinen Break macht, weil, man war jetzt gerade mal eingeladen und das hat man dann nicht geschafft, irgendwie auf das Stück Kuchen zu verzichten, dann bitte nicht zu sagen, jetzt habe ich ein Stück Kuchen gegessen, jetzt kann ich den Rest des Tages noch viel mehr Mist essen, weil ich damit schon angefangen habe, sondern sagen, okay, das war in Ordnung. Ich esse dann aber abends wieder gesund weiter, weil das ist so eine Verführung oder irgendwie sowas, was wir in uns haben, dass wenn wir schon einmal irgendwie gecheatet haben, dass wir denken, ach, es ist ja sowieso alles vorbei, jetzt mache ich gerade weiter. Und das geht dann auch oft so, ja, dass es dann am nächsten Tag noch weitergeht und dann übernächsten Tag. Deswegen, das sind die ganz schweren Aufgaben, dass man dann sich überlegt, was ist es denn eigentlich wert, jetzt nochmal uns was Ungutes zu tun oder sind wir es uns wert, doch eigentlich gesund zu sein? Vielleicht ist das so ein Mechanismus, über den wir einfach dann doch nicht den nächsten Tag auch noch irgendwie was Ungutes machen. Und um vielleicht, um sich das vorzustellen, ist, je öfter man eine Gewohnheit wiederholt, kann man sich vielleicht vorstellen, indem, wenn man einen neuen Weg begeht. Am Anfang ist es ein kleiner Trampelpfad, dann wird er immer markanter und wenn man den immer häufiger geht, wird es letzten Endes irgendwann eine Schnellstraße und dann ist es eine Autobahn. Und wenn es eine Autobahn ist, glaube ich, dann fällt es uns leicht, weil dann ist es kein immer wieder wiederholen, sondern dann ist es eine Gewohnheit und Gewohnheiten sind schon so das Einfachste dann, wie wir leben können. Aber bis was zur Gewohnheit wird, habe ich gerade jetzt gelesen, dauert es durchschnittlich 66 Tage. Das ist schon viel. Aber mit jedem Tag wird es leichter. Aber so ab dem 66. Tag ist es eine Gewohnheit wie Zähneputzen. Also.
Also, heute ist Tag 1. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das machen wir jetzt übrigens in jeder Podcast-Folge. Also, das ist das neue Ding im FAIO-Podcast. Wir kommen mit Bauernweisheiten um die Ecke. Am Ende ist immer irgendeine Bauernweisheit dabei. Und ja, egal welche Baustelle du jetzt in deinem Leben hast, ob das Diabetes ist oder you name it, wir haben alle unsere Baustellen. Und ganz, ganz wichtig ist, dass du daran glaubst und dass du Vertrauen hast, dass du das in den Griff bekommst. Also gib nicht auf. Du kannst aus jeder Situation wieder das Beste machen und du kannst einfach heute entscheiden, etwas anders zu machen. Also gib dir einen Ruck, sei einfach da am Ball und hab Vertrauen in deinen Körper, in deine wahnsinnig intelligenten und tollen Zellen in deinem Körper und fang einfach heute an, etwas anders zu machen und dich von innen wieder zu stärken. Und ja, das ist unsere Mission. Ich hoffe, beziehungsweise wir hoffen, wir konnten dich dazu ein wenig inspirieren und du würdest uns wahnsinnig dabei helfen, wenn du unseren Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn an Freunde und Bekannte hinausträgst, wenn du denkst, das müssten noch mehr Menschen erfahren, dann teile unsere Arbeit super, super gerne. Du würdest uns wahnsinnig damit unterstützen, auch mit einem tollen Feedback über unser Podcast. Damit hilfst du uns, diese Message einfach weiter in die Welt zu tragen. Und dafür schon mal von Herzen ein großes Dankeschön, dass du uns regelmäßig zuhörst und ja, dass du uns vielleicht auch unterstützt. Das wäre toll.
Danke.
Danke.
Danke. Und euer innerer Arzt, den ihr alle habt, der wird sich auch freuen und der dankt euch jetzt auch schon. Also danke an ganz vieles und danke an euch, die ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten
Wir
Mal.
hören uns nächste Woche. Bye bye. Ciao.
Ciao.